Es gab so einen Status quo von so einem Leiden, der die Macht vom Täter und der größte Täter in diesem Konflikt ist Bashar al-Assad, weiterhin gefestigt hat und es war eigentlich nie irgendwie ein Ende in Sicht. Und wenn man jetzt, wo ich zumindest den positiven Punkt in allem, was gerade passiert, sehe, ist, dass dieser Status quo jetzt gerade aufgebrochen wurde. Das, was jetzt gerade passiert, ist auf gar keinen Fall schön, aber auch alles, was davor war, war nicht schön. So, nur es ist jetzt ein Raum da, es gibt ein Machtvakuum, wo sich Dinge verschieben können.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Alles muss raus Podcast mit mir, Thilo Mischke, und meinem heutigen Gast Martin Lautwein. Langjährige Hörer dieses Podcasts wissen eigentlich sofort, wer Martin Lautwein ist. Er ist schon mal Gast hier gewesen, ich glaube mehrere Male mittlerweile, und zwar auch in einer Folge, die meistgehörteste Folge dieses Podcasts ist, nämlich Martin erzählt von seinen Erfahrungen in einem syrischen Foltergefängnis, in dem er inhaftiert war und auch gefoltert wurde und was das mit einem Menschen macht und wie man damit eigentlich umgeht mit so einem Schicksal. Heute ist Martin aber nicht hier, um davon zu erzählen, sondern wir beide sprechen darüber, was gerade in Syrien passiert, weil ich nämlich überhaupt nicht verstehe, was dort gerade in Syrien passiert und Martin sich aber eigentlich schon immer sehr intensiv mit Dingen auseinandergesetzt hat, aber mit der politischen Lage in Syrien und der gegenwärtigen politischen Lage in Syrien ausgesprochen intensiv auseinandergesetzt hat. Er weiß also ganz genau, was dort passiert. Und in dem Gespräch versuche ich mehrere Male, ihn eigentlich auch dazu zu bewegen, zu spekulieren. Nämlich, was bedeutet das eigentlich für Syrien? Was bedeutet das für die Freiheit der Menschen vor Ort, was dort gerade passiert? Wer sind in diesem Konflikt eigentlich die Guten? Wer sind in diesem Konflikt eigentlich die Schlechten? Und es wird mal wieder deutlich, man kann nicht in Schwarz und Weiß über Konflikte sprechen. Und auch das macht Martin sehr, sehr elegant verständlich, mir verständlich. Allerdings, ich möchte so ehrlich sein, nach fast 50 Minuten Gespräch mit Martin hatte ich das Gefühl, dass ich danach noch mehr Fragen hatte, dass ich es noch komplizierter fand, was dort in diesem Land gerade passiert. Und warum zum Beispiel Soldaten auf dem einen Arm einen Anhänger des Islamischen Staats haben, einen Näher, und auf der anderen Seite des Arms die türkische Flagge haben. Das sollte ich mir erklären lassen. Ich wollte von ihm wissen, warum, welche Syrian Forces unterstützt werden, von wem. Was ist mit Kurdistan los in dieser Situation? Und warum ist Syrien geopolitisch immer noch so ausgesprochen wichtig? Und warum will die Welt in diesem Land weiter diesen Konflikt lösen oder den Konflikt vorantreiben oder Assad stürzen? Ich weiß es nicht. Ich hatte so viele Fragen. Martin konnte viele von denen beantworten und ich hoffe wirklich, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, nach diesem Gespräch ein bisschen mehr Klarheit habt. Ich hatte es, ich würde jetzt mal lügen. Mir waren danach Dinge klarer, aber eigentlich auch nicht. So, und jetzt an dieser Stelle, wisst ihr ja, kommt auch immer wieder die Needy Patreon-Werbung. Und das ist wichtig. Wir sind bei Patreon mittlerweile, und ich möchte das einfach mal ganz knallhart sagen, bei über 1200 Euro im Monat. Mehr als 400 Menschen unterstützen diesen Podcast. Und was bekommen diese Menschen, die diesen Podcast Alles muss raus unterstützen? Sie bekommen manchmal random Sprachnachrichten von mir, beziehungsweise wir haben so eine Chatgruppe, wo ich einfach mal nachts so reinschreibe, was mich bewegt, wie zum Beispiel, wir müssen eine Folge über Syrien machen, sorry, wir verschieben nochmal die Pläne für nächste Woche. Sie bekommen diese Woche exklusiv die erste Folge mit Michael Menzel und mit mir aus Island, die wird diese Woche hochgeladen. Und manchmal lade ich auch Sachen hoch, über die ich hier nicht weiter reden darf, die aber sehr interessant sind für Fans unseres Schaffens auch, und das möchte ich sagen, über Alles muss raus hinaus. Also, wer sich für Journalismus interessiert, der ist herzlich willkommen bei Alles muss raus auf Patreon, um uns zu unterstützen, denn es gibt nichts Schrecklicheres, als Journalist Werbung einzusprechen. Ich sag's, wie es ist. Und deswegen gibt es Patreon, deswegen gibt es euch, deswegen gibt es wirklich diejenigen, die uns unterstützen. Ah ja, was ich vergessen habe, es gibt immer noch so eine Themenkonferenz. Jede Woche gibt es diese Themenkonferenz, was irgendwie wie so ein kleiner Podcast ist, was so ein bisschen ist wie Apokalypse und Filterkaffee für genau 400 Hörer. Weil das sind ja die unterstützen und die haben Zugriff darauf. Deswegen danke, dass ihr Journalismus möglich macht. 1000 Küsse aus Japan. Hier sitze ich nämlich gerade in eure Ohren. Meine erste und drängendste Frage zu Syrien ist folgende. Wir beide waren ja nun dort. Und wie konnte es passieren, dass aus islamistischen Terroristen, aus Dschihadisten, plötzlich Rebellen wurden? Ich sehe ständig irgendwelche Nachrichten, auch New York Times zum Beispiel schreibt, Rebellen nehmen Aleppo ein. Rebellen sind jetzt am Flughafen. Und man hat irgendwie dieses Gefühl, als würden diese Menschen, die noch vor 3 oder 4 Jahren der große globale Feind waren, der von so vielen Nationen bekämpft wurde in Syrien und im Irak, jetzt plötzlich Helden sind. Wie konnte das denn passieren?
Also ich glaube, da muss man erstmal ganz schön vorgreifen. Also zum einen sind nicht alle, die jetzt gerade kämpfen, Terroristen. Sind, wie es gerade aussieht, noch nicht mal alle, die kämpfen, Islamisten. Und das ist vor allen Dingen, glaube ich, dass diese Narrative die ganze Zeit so rumschwingen. Also dass es mal Terroristen sind, mal sind es Islamisten, mal sind es Rebellen, mal ist es dies, mal ist es das. Das kommt eigentlich vor allen Dingen davon, dass der ganze Konflikt, der in Syrien gerade nun mal ist, einfach dermaßen kompliziert ist, dass selbst die erfahrensten Politikwissenschaftler da langsam den Überblick verlieren, wer da überhaupt noch wer ist.
Lass uns beide mal ein bisschen Überblick schaffen. Also wir erklären mal ganz kurz, warum wir beide darüber reden können, warum du darüber reden kannst. Du kennst dich in Syrien aus, weil du beruflich mit Krisengebieten zu tun hast und mit gefährlichen Situationen und weil du privat 3 Monate im Foltergefängnis in Syrien saßt. Und dazu gibt es auch eine Folge, liebe Hörerinnen und Hörer, die ihr euch anhören könnt. Und ich kenne mich da ein bisschen aus, weil ich da auch beruflich war und aus Syrien und aus diesem Land und der Situation vor Ort berichtet haben.
Also nur um das erstmal kurz zu sagen, ich habe privat gesessen im Sinne von, es war nur ich, aber ich war auch aus gutem Grund für die Tätigkeit bei einer humanitären Hilfsorganisation in Syrien.
Ich dachte, um diese grausame Geschichte so ein bisschen aufzulockern, dachte ich, mache ich einen Witz, baue ich da einfach mit ein. Du warst privat im Foltergefängnis in Syrien.
Genau, ich war privat da, habe da eine Bank überfallen in Damaskus und bin dann dafür, Genau, also das ist ja so ziemlich mein Hintergrund und ich habe mich natürlich gerade nach meiner Gefangenschaft natürlich nochmal viel intensiver mit dem Konflikt in Syrien befasst als vielleicht davor.
Also dann mal ganz grundlegend, was ist da jetzt gerade los? Was passiert da? Ich bin ja gerade in Tokio, ich kriege nur die Hälfte mit, lese immer nur die Nachrichten und dachte so, oh mein Gott, was ist das denn da jetzt? Was passiert denn jetzt? Stürzt jetzt Syrien? Was ist da los? Bitte erklär es mir und den Hörerinnen und Hörern.
Also um das vielleicht mal ganz grob darauf runterzubrechen, also alles, was jetzt eigentlich gerade passiert, hat begonnen in den nordwestlichen Gebieten, also das ist war ausgehend von der Region um Idlib herum. Und da sind 2 Parteien, die sich in vielen Punkten gar nicht mal so einig sind und auch eigentlich gar nicht mal so eng miteinander zusammenarbeiten, haben jeweils ihre eigenen Offensiven gestartet. Die eine Großgruppierung ist Hayati al-Sham, also das ist tatsächlich auch die Gruppierung, die auch als Terrororganisation eingestuft ist. Und die andere Fraktion ist die Syrian National Army, die zwar in ihren Ursprüngen in der Freien Syrischen Armee hat, mittlerweile natürlich massiv durch die Türkei unterstützt ist und auch mehr oder weniger nach deren Nase tanzt. Die haben halt auch eine eigene Offensive sozusagen begonnen. Hayati al-Sham ist mehr direkt geradeaus nach Süden als auch als auf Aleppo zu vorgerückt, während die türkisch unterstützten Kräfte sich tatsächlich mehr darauf konzentrieren, die Kurden anzugreifen als das Assad-Regime.
Ah, also da ist dann auch noch so ein doppelter Plan dahinter. Dieser Krieg, der seit Jahren bzw. seit Monaten ganz intensiv, relativ unbemerkt im Norden Syriens stattfindet, wird jetzt auch noch ausgeweitet.
Genau, also es gab ja eigentlich in Nordwestsyrien, also in der Region um Idlib, seit 2020 einen Waffenstillstand, der von Russland und der Türkei ausgehandelt wurde. Und vor dem Hintergrund hat sich zum Beispiel Hayati al-Sham gegründet, damals aus verschiedenen Gruppen. Also Hayati al-Sham ist ja zum Beispiel auch in großen Teilen aus der Al-Nusra-Front hervorgegangen, weil von da ganz klar die Linie war, es wird keinen Frieden, keinen Stillstand geben unter Bashar al-Assad. Der Waffenstillstand war auch de facto nie existent. Also der wurde eigentlich in all den Jahren, auch während Corona und nach dem schweren Erdbeben, eigentlich durchgehend durch russische und syrische Luftstreitkräfte durchbrochen, indem sie da zivile Einrichtungen bombardiert haben.
Ich kann mich sogar erinnern, das letzte Mal, als ich in Kamischli war, das war während Corona, also eine Stadt im kurdischen Teil von Syrien, beziehungsweise in der Autonomieregion. Und ich saß dort auf dem Dach und da wurde auch tatsächlich viel geschossen und es gab viele Explosionen. Also dieser Waffenstillstand hat nicht funktioniert. Das konnte man live miterleben.
Ja, gut, ne, das war natürlich in Kamischlo die Türkei dann in dem Fall, ne? Beziehungsweise gibt es da auch immer wieder einzelne Scharmützel zwischen den syrischen Streitkräften und den Kurden, wobei die natürlich mehr oder weniger, und das ist ja auch zum Beispiel ein Vorwurf, der oft von der übrigen syrischen Opposition genannt wird, dass die Kurden nicht konsequent genug gegen das Assad-Regime vorgehen.
Warum eskaliert es jetzt und warum guckt die Welt plötzlich so ganz erschrocken dahin? Mach mal die Frage, den ersten Teil der Frage als erstes. Also warum eskaliert es jetzt gerade so krass und so deutlich?
Also ich würde tatsächlich noch nicht mal sagen, dass es jetzt eskaliert. Also die Eskalation hat nie aufgehört. Es war nur halt bisher immer so, dass es halt Russland und Assad waren, die gebombt haben. Und auf einmal gibt es halt diese Offensive und die ist natürlich überraschenderweise, glaube ich, für alle sehr, sehr also das hätte keiner gedacht, dass das jetzt auf einmal so massiv und so schnell geht. Auch das Aleppo, wofür das Regime und die Russen zusammen für Jahre gekämpft haben, auf einmal innerhalb von 3 Tagen wieder fällt. Jetzt natürlich, wenn man rückblickend darauf blickt, gibt es natürlich wieder sehr viele Indikatoren, die darauf hingedeutet haben. Also man muss zum einen sagen, die Zerschlagung der Hezbollah im Libanon, die ja auch damals bei der Eroberung von Aleppo auf Seiten des Regimes eine sehr große Rolle gespielt hat. Es ist Russland, die mit ihren Kapazitäten, die sie haben, nun mal deutlich in der Ukraine gebunden sind. Also die einfach faktisch sich nicht mehr so der Sache in Syrien widmen können, wie sie das vielleicht davor konnten. Das Assad-Regime ist wirtschaftlich am Boden. Es ist ein sehr großer Unmut in der syrischen Gesellschaft, auch bei Gruppierungen, die vorher dem Regime gar nicht so abgeneigt waren, die aber jetzt natürlich nach Jahren der Sanktionen in großen Teilen einfach Hunger leiden. So. Und der Moment, diese Offensive da wieder so ein Momentum reinzubringen, ist natürlich schlau gewählt worden.
So, liebe Leute, ich möchte euch für diese Werbung heute richtig mit euren Ohren teilhaben lassen. Kurz zur Beschreibung. Ich sitze in einem Hotelzimmer in Tokio und habe gerade eine große Recherche, die wir hier gerade machen. Und ich habe so ein bisschen Hunger, Lust auf einen Snack. Aber ich habe keinen Bock, Ramen zu essen. Ich habe keinen Bock, jetzt irgendwie große Sushi-Experimente zu wagen. Ich habe auch keine Lust, irgendwie zu einem Supermarkt zu gehen und mir Süßigkeiten zu kaufen, um diesen kleinen Hunger zu stillen. Nee, ich bin auf so eine Situation vorbereitet mit Hilfe von Koro. Und ich möchte jetzt, dass ihr diese Geräusche hört, zusammen so. Und mir dabei zuhört, wie ich ein Stück Koro-Proteinriegel esse. Die habe ich nämlich immer dabei, wirklich immer, immer in meiner Tasche, weil ich einfach manchmal keinen Bock habe, vor irgendwelche Entscheidungen treffen zu wollen. Ich möchte einfach mal was essen, was ich kenne. Und dieser Koro-Proteinriegel gehört eben zu diesen Dingen, die ich immer esse, die ich immer mag, bei denen ich immer ein gutes Gefühl habe, nichts falsch zu machen. Und deswegen nehme ich sie auf meine Reisen mit, auch in Länder wie Japan. Also Koro schlägt, kann man so sagen, das japanische Nahrungsmittelangebot. Darf man keinem so wirklich wahrscheinlich erzählen. Für mich ist es aber so. Denn bei Koro weiß ich einfach auch, wenn ich es esse. Ich habe da ein qualitativ hochwertiges, innovatives Produkt in der Hand. Viele von denen sind in Bioqualität und, das ist für Menschen wie mich auch wichtig, viele kommen in Großpackung. Sprich, ich spare Müll, den ich produziere. Und nicht nur das. Ich weiß eben auch bei Koro, dass Koro viele der Produkte direkt vom Hersteller bezogen werden. Viele sind in Bioqualität. Und, das ist wichtig, viele sind eine gesündere Alternative. Jedoch nicht alle. Es kann sein, dass mich Menschen schon dabei erwischt haben, wie ich mit einem großen Esslöffel aus der Pistaziencreme direkt rausgelöffelt habe. Kann sein. Aber was ich sagen will ist, wenn ihr jetzt eure eigenen Snacks für unterwegs, für wenn ihr zum Beispiel jetzt zu Weihnachten zu euren Eltern fahrt und keinen Bock auf das Essen unten am Tisch habt oder im Wohnzimmer am Tisch habt, dann könnt ihr echt einfach das tun, was ich tue. Nehmt euch heimliche Notfallsnacks mit. Und das macht ihr, indem ihr bei koro.com bestellt und ihr spart sogar 5%, wenn ihr mit meinem Namen Thilo, T-H-I-L-O, alles groß geschrieben, bestellt auf koro.com und bereitet euch vor. Bereitet euch auf Weihnachten vor, bereitet euch auf eure Reisen vor, habt immer so einen Notfallsnack dabei. Ist irgendwie ein gutes Gefühl zu wissen, dass man keinen Hunger leiden muss. Deswegen wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Produkt. Also dem Riegel. und natürlich Koro.com. Man kann da auch sehr gut stöbern. Und wer richtig Bock hat auf so wirklich Großpackungen Cashewkerne, die ich sehr gerne esse, ist auch bei Koro fündig. Also wirklich, also wenn man so Naschen mit gutem Gefühl machen will, Koro.com. Einfach hingehen, einfach bestellen. Und nochmal zur Erinnerung, Thilo, THILO, alles groß, 5%. Wer hat denn ein Interesse daran, dass Syrien so destabil ist? In Zeiten wie diesen, in denen der Nahe Osten ja sowieso schon total instabil ist. Also wer will jetzt noch, dass Syrien auch noch kaputt geht und fällt?
Also ich glaube, und das ist einer der Hauptprobleme, ne, dass wir immer danach fragen, wer hat hier irgendwie ein Interesse daran, dass das passieren kann. Also wir müssen einfach darüber überlegen, da gibt es eine Gesellschaft, die über Jahrzehnte hinweg von einer brutalen Diktatur unterdrückt wurde, die in großen Teilen von all ihren ausländischen Verbündeten fallen gelassen wurde. Wenn wir uns die Politik der westlichen Länder auch jetzt gerade in den letzten Jahren anschauen, wo es eher darum geht, die Verbindungen zum Assad-Regime wieder zu normalisieren. Und das sieht man ja zum Beispiel auch die Wiederaufnahme in die Arabische Liga, dass man zumindest auf dem Papier auch wieder bei Interpol mit Syrien zusammenarbeitet, dass europäische Politiker darüber sprechen, dass ja Syrien mittlerweile ein sicheres Herkunftsland wäre, man Botschaften in Damaskus wieder öffnen möchte. Also all das spricht eigentlich gerade, was gerade da passiert, sehr dagegen, dass da irgendwelche ausländische Interessen wären. Und viele sagen ja auch immer, jetzt handeln die da total im Interesse Israels. Man muss einfach sagen, außenpolitisch ist Bashar al-Assad ein absolut schwacher Diktator und hat, glaube ich, für eine Nation wie Israel in den letzten Jahren keine besonders große Bedrohung dargestellt. Also ich glaube, vielleicht sollten wir eher unseren Fokus darauf setzen, dass halt sozusagen diese Unterdrückung und der Terror des Regimes halt nie aufgehört hat und dass es klar war, dass es ab einem gewissen Punkt diesen Siedepunkt wieder überschreitet.
Was ist denn das Ziel der, also wer sind jetzt die Leute, die Aleppo eingenommen haben?
Also die Leute, die Aleppo eingenommen haben, ist Hayat al-Sham. Die sind als Terrororganisation klassifiziert. Wobei man muss da tatsächlich immer vorsichtig sein. Es gibt eine wissenschaftliche Definition von Terrororganisation und eine politische. Und sage ich mal, ne, das ist natürlich dann immer, ich kann die Argumentation von manchen verstehen, die sagen, es ist halt nun mal keine Terrororganisation. Was aber halt nun mal stimmt, ist, dass es eine radikale, islamistische, bewaffnete Gruppierung ist. Also das sind keine tollen Menschen.
Wir alle haben ja so die Erinnerung an den Islamischen Staat. An die Salafisten, sind es die gleichen Leute? Sind es die Kinder der Leute? Sind es die Leute, die ich besucht habe im Al-Hol-Camp und jetzt kommen, ist das die nächste Generation? Also wie habe ich mir diese Menschen vorzustellen? Und wollen die auch wieder so ein Kalifat errichten?
Also zum einen, ich würde natürlich jetzt nicht ausschließen wollen, dass es da nicht die eine oder andere personelle Überschneidung gibt, aber man muss zeitgleich auch ganz deutlich sagen, also Hayat al-Sham ist nicht der Islamische Staat. Hayat al-Sham hat sich natürlich aus der Al-Qaida-nahen Al-Nusra-Front gebildet, sich aber bewusst davon auch abgespalten. Und man muss nun mal sagen, also der Boss, also der Chef, ne, Abu Muhammad al-Jawlani, der ist tatsächlich zumindest in seinem öffentlichen Auftreten deutlich gemäßigter, als man das vielleicht von manchen Islamisten erwarten könnte. Man muss auch weiterhin sagen, auch das Christentum zum Beispiel hat in den Gebieten, die sie bisher in Idlib gehalten haben, weiter existieren können. Jawlani hat auch jetzt wieder hervorgehoben und seine Truppen dazu aufgefordert, keine Verbrechen gegenüber der Zivilbevölkerung auszuleben. Man hat die kulturelle Vielfalt von Aleppo hervorgehoben, hat auch in einer übrigens sehr, sehr spannenden Reportage, die von einem amerikanischen Nachrichtensender über ihn gedreht wurde, sehr deutlich gesagt, dass sie natürlich willens sind, die Scharia durchzusetzen, gleichzeitig aber auch die Scharia nicht-muslimische Religion mit eingreift. Und dass ja auch Christen und Muslime über 1400 Jahre friedlich zusammen in Syrien gelebt haben und dass es sich daran ja nichts ändern soll. So, ne? Also es ist definitiv nicht der Islamische Staat, trotzdem keine tolle Gruppierung.
Was wollen die?
Wenn man dem hört, was sie jetzt sagen, ne, das muss man natürlich dann auch wieder hinterfragen, dann ist das Hauptziel dieser Gruppierung der Sturz von Bashar al-Assad.
Sturz bedeutet Hinrichtung und der gesamte Apparat, also das ist ja auch ein Apparat, der über Jahrzehnte gewachsen ist. Wir dürfen nicht vergessen, der Vater von Assad war auch schon der Diktator von Syrien oder der Diktator von Syrien in Syrien. Also das aufzulösen ist doch gar nicht so einfach. Und sollte es dann ein sowas, so Vorbild Katar, Vorbild irgendwie so, also ein wie nennt man das? Ein sehr muslimisch geprägter Staat.
Das ist halt die Schwierigkeit tatsächlich, das halt irgendwie zu sagen. Ne? Man muss sagen, Gruppierungen auch wie Hayati al-Sham bewerben ihre Aktion gerade mit dem Kampf für ein freies Syrien, das alle Syrerinnen und Syrer als freie Menschen mit inbegreift. Das ist halt das, was gerade nach außen gesagt wird, was davon am Ende die Wirklichkeit wird oder werden würde, wenn diese Gruppierungen es schaffen würden, Bashar al-Assad zu stürzen, ist dann natürlich eine ganz andere Frage. Ne, aber wenn man das mal vergleicht mit den totalitären Ansprüchen und auch der Kommunikation, die der Islamische Staat zum Beispiel zu seiner Zeit an den Tag gelegt hat, dann ist Hayati al-Sham auf jeden Fall um Längen davon entfernt, das zu sein, was er war. Ne, trotzdem nicht toll.
Wo ist eigentlich Assad gerade?
Also gestern hätte ich 1000 Euro darauf verwettet, dass der von seinem Besuch aus Moskau am Mittwoch nie zurückgekommen ist. Der ist aber tatsächlich gestern Abend bzw. am späten Nachmittag im syrischen Fernsehen aufgetreten beim Treffen mit dem iranischen Außenminister.
Und was hat er da gesagt?
Naja, also natürlich, dass man die Situation auch mit Hilfe der ausländischen Verbündeten wieder unter Kontrolle bringen wird und hat von einer gewaltsamen Reaktion auf die Angriffe gesprochen, denn das, was alles, also denn Gewalt sei die einzige Sprache, die man dort verstehen würde.
Und jetzt wird es richtig kompliziert. Ich habe vorhin bei Telegram, wo wir beide uns ja wahrscheinlich in verschiedenen Gruppen bewegen und auch informieren, ein Video gesehen, wo Zivilisten bombardiert werden. Also wirklich ein Video, ich glaube, das war in Aleppo, eine Straße. Nee, das war glaube ich nicht Aleppo. Ich gucke schnell nach, wo das war. Es war Stau und plötzlich siehst du, wie die Leute weglaufen und du siehst, wie sie bombardiert werden. Von Russen. Doch, Aleppo. Gestern. Also jetzt bombardiert Assad mit Hilfe seiner Verbündeten Russland die eigenen Leute.
Ja.
Oder versucht, genau. Aber wie, also was ist, also das verstehe ich überhaupt nicht mehr, dass du jetzt deine eigene Zivilbevölkerung bombardierst und nicht diese Gruppierung, dass du keine strategischen, also dass du wirklich Zivilisten anvisierst und nicht irgendwie Versorgungsstraßen eben dieser militärischen Gruppe.
Man muss halt einfach sagen, also Gewalt gegen die Zivilbevölkerung war immer das gewählte Mittel von Bashar al-Assad. Also wenn wir davon ausgehen, die freundlichsten Zahlen, dass von den 230.000 Toten des syrischen Kriegs, und das sind die freundlichsten Zahlen, weit über 90% auf das Assad-Regime zurückfallen, ja, also die auf die Taten Bashar al-Assads und seiner Verbündeten, dann ist da ganz klar, dass das nun mal die Linie ist, die sowohl Assad als auch seine russischen Verbündeten fahren. Das ist ja auch eine Taktik, die Russland in der Ukraine weiter fortgesetzt hat. Also dieser Vorwurf, dass das, was in der Ukraine passiert, konnte nur passieren, weil in Syrien damals nicht gehandelt wurde, der ist durchaus berechtigt.
Oh, kannst du mir das nochmal erklären? Was ist der Vorwurf?
Also es gibt Vorwürfe, dass das war die Verbrechen, die Russland in der Ukraine begeht, dass man die in Syrien geübt hat. Es gab über Jahre hinweg massive Bombardierungen auf zivile Infrastruktur, gerade auch auf Krankenhäuser in oppositionellen Gebieten in Syrien. Und die internationale Gemeinschaft hat weggeschaut. So, man hat dazu nichts gesagt, man hat das toleriert. Und gerade sozusagen diese Tatenlosigkeit des Westens gegenüber dieser Taten hat natürlich Russland gezeigt, dass sie das genauso auch in der Ukraine machen können, ohne dass es dafür irgendwelche Konsequenzen gibt.
Und sie tun es ja auch.
Sie tun es. Ne? Also das ist, ich war gestern, also zum Beispiel gestern Nachmittag, kurz nachdem dann die Pressemitteilung von Russland und auch vom Iran, dass man da jetzt entgegenhalten werde gegenüber die Offensive. Man darf nicht vergessen, dass eine der ersten Bomben, die gefallen sind, als Reaktion auf die Offensive waren und vor allen Dingen nach der Einnahme von Aleppo, haben das Krankenhaus getroffen, beziehungsweise den Platz davor.
Wenn ich mich recht erinnere, waren aber 2015, 2016 und 2017 die Russen ja die Guten. Also man hat ja mit den Russen den Islamischen Staat besiegt. Oder habe ich da was komplett falsch verstanden?
Das ist natürlich, das kommt immer auf die Perspektive an. Die Russen haben auch gegen den Islamischen Staat gekämpft. Auch Bashar al-Assad hat gegen den Islamischen Staat gekämpft natürlich, aber das Primärziel der Russen war, genauso wie das von Bashar al-Assad, nie irgendwie ein freies Syrien damit zu kreieren, sondern die Macht von Bashar al-Assad wieder zu festigen, der nun mal das die Quelle von all dem Übel ist, das wir heute da sehen.
Was passiert jetzt eigentlich mit diesen ganzen Gefängnissen, die es ja in Syrien gibt, in denen auch islamistische, also Anhänger des Islamischen Staats sitzen? Werden die jetzt freigelassen? Kommen die jetzt raus?
Das ist halt tatsächlich die Frage. Ne? Es gibt super viele Mutmaßungen halt gerade über das, was passiert. Und das ist, glaube ich, generell das Gefährliche gerade, dass alles so schnell passiert, dass man wenig Fakten hat, aber viele Prognosen. Es gibt die Bilder von Gefängnissen in Aleppo, wo die Gefangenen freigelassen wurden. Da wurden auch ehemalige Gefangene befragt. Und da muss man halt einfach jetzt mal ganz klar sagen, also auch von dem, was ich erlebt habe, natürlich sitzen auch Islamisten in den Gefängnissen, natürlich sitzen da auch schwerste Verbrecher, aber alleine, wenn wir davon ausgehen, dass aktuell, und das sind auch wieder die aktuellen Zahlen vom Syrian Network for Human Rights, dass bis zu 155.000 Menschen gerade aktuell in diesem Moment entweder in syrischen Gefängnissen verschwunden sind oder einsitzen, so als politische Häftlinge, ja, also nur als politische Häftlinge, dann ist einfach die Mehrheit der Menschen, die in diesen Gefängnissen sind, einfach keine Täter, sondern unschuldig.
Aber müssen wir jetzt trotzdem in unserer Definition von Gut und Böse, die ja sowieso nicht mehr in diesen modernen Kriegen anwendbar ist, dankbar sein für diese Gruppierung, die jetzt diese Menschen befreit, die Aleppo befreit, die sich gegen Assad stellt? Also muss dann so ein Gefühl von, na zum Glück macht's jetzt jemand?
Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz schwierige Sache. Also ich würde das so sagen. Also dass islamistische Gruppierungen jetzt auf diese Art und Weise ihren Einfluss ausweiten können, ist natürlich nicht gut. Also daran gibt es nicht gut zu heißen. Und es wäre schön, wenn es andere Gruppierungen wären als diese, die jetzt diese Erfolge erzielen. Auf der anderen Seite geht, also wenn wir jetzt nur von dem aktuellen Krieg und nicht von all der Unterdrückung, die Jahre davor ausgehen, geht das Morden ist seit 2011. Es hat sich ein Status quo irgendwie etabliert, dass die Kurden irgendwie im Nordosten sind, das Regime größtenteils den Süden des Landes hält. Im Nordwesten sind sämtliche bewaffnete Gruppierungen vertreten, von eher säkulären bis radikal islamisch. Und vor allen Dingen aber auch der am meisten leidende Teil der Zivilbevölkerung, der weiter durchgehend bombardiert wurde. Also es gab so einen Status quo von so einem Leiden, der die Macht vom Täter und der größte Täter in diesem Konflikt ist Bashar al-Assad, weiterhin gefestigt hat. Und es war eigentlich nie irgendwie ein Ende in Sicht. Und wenn man jetzt, wo ich zumindest den positiven Punkt in allem, was gerade passiert, sehe, ist, dass dieser Status quo jetzt gerade aufgebrochen wurde. Das, was jetzt gerade passiert, ist auf gar keinen Fall schön, aber auch alles, was davor war, war nicht schön. So, nur es ist jetzt ein Raum da, es gibt ein Machtvakuum, wo sich Dinge verschieben können.
Was hat das alles mit dem Krieg in Gaza zu tun? Gibt es da Zusammenhänge? Ich habe jetzt gestern gelesen, dass der Grund, warum diese Situation jetzt in Syrien ist, ist, weil Syrien keine Unterstützung mehr bekommt vom Iran, weil der Libanon und die Hezbollah so geschwächt sind, dass sie Syrien auch nicht mehr unterstützen können und weil Russland so viel in der Ukraine zu tun hat und auch nicht mehr so richtig da sein kann. Also ist das der Grund dafür, dass es jetzt diese Eskalation, also diese weitere Eskalationsstufe gibt?
Na, wie eben schon am Anfang gesagt, das hat mit Sicherheit den Zeitpunkt mitbestimmt. Ne? Also es ist nun mal jetzt gerade in diesem Moment ein sehr günstiger Moment dafür gewesen, das zu tun. So. Aber generell wäre ich mit Verbindungen zwischen Gaza und Idlib und generell Vergleichen in der Hinsicht immer sehr, sehr vorsichtig. Ne? Weil es sind zwei verschiedene Konflikte, die beide fürchterlich sind, aber die handelnden Gruppierungen weder organisatorisch noch ideologisch sonderlich miteinander verbunden sind.
Kannst du mir was zu dieser anderen Gruppe sagen? Dieser Syrian, wie heißt's?
Die Syrian Nationalist Army.
Ja, was sind das für Leute?
Also das ist tatsächlich so das Schwierige, weil auf dem Papier sind das eigentlich die Demokraten. Ne? Auf dem Papier sind das die Einheiten, die aus der früheren Freien Syrischen Armee, also das war eine Armee, die sich aus desertierten Soldaten Assads zusammengetan hat, gebildet hat. Spätestens aber bei der Offensive auf Afrin damals haben wir gesehen, dass da vor allen Dingen auch sehr, sehr viele Islamisten auf einmal in den Reihen sind und dass da auch viele Gesichter aufgetaucht sind, die früher für den Islamischen Staat gekämpft haben. So, die SNA operiert vor allen Dingen im Interesse der Türkei, war bei sämtlichen Operationen der türkischen Streitkräfte auf syrischem Boden eigentlich massiv mit beteiligt und sind so eigentlich mittlerweile mehr ein türkischer Proxy, als dass sie wirklich eine Armee im Interesse der Syrer wären. Und das hat man ja auch jetzt gerade gestern und vorgestern dann gesehen, dass sich die Richtung ihrer Operation vor allen Dingen gegen Kurdinnen und Kurden gerichtet hat, aber weniger auf Position des Assad-Regimes.
Was passiert jetzt überhaupt mit Kurdistan in so einer Situation wie jetzt? Ist das jetzt die gefährlichste und unsicherste Situation für Kurdistan? Oder kann es sein, dass daraus jetzt so ein neues, daraus ein neues Gebiet entsteht?
Das ist ganz schwer zu sagen. Ne? Also man muss sagen, leider, ob einem das gefällt oder nicht, war auch in den letzten Jahren durch die Tatsache, dass man gesagt hat, okay, wir tolerieren uns jetzt mal mehr oder weniger. Assad gerade für Kurdistan auch einer der Sicherheitsgarantien, gerade auch mit diesem ganzen Bingo, ob die Amerikaner nun abziehen oder nicht. Ne, also man kann sich ja damals vielleicht noch erinnern, als das losging, war es ganz schnell, dass auf einmal wieder syrische Einheiten in Kurdistan an der türkischen Grenze standen. Das wird sich halt zeigen müssen, nicht? Ne? Was sich jetzt auch natürlich auch gezeigt hat, ist, das, was jetzt in Aleppo passiert ist, ist nicht automatisch der Fall von Bashar al-Assad. Also das wäre zu schön, um wahr zu sein. Das ist es nun mal leider nicht, und bis Damaskus ist es auch noch ein ganz schön weiter Weg. Es gab tatsächlich gestern so ein paar Situationen, die fand ich zum Beispiel relativ interessant. Also zum Beispiel Jawlani, also der Chef von Hayati al-Sham. Die Kurden sind ja tatsächlich, als die Syrer die Position um Aleppo verlassen haben, auch auf Aleppo vorgerückt und haben angefangen, da einzelne Gebiete und Stadtteile zu sichern. Mittlerweile sind die wiederum durch die von der Türkei unterstützten SNA abgeschnitten. Und dann gab es von Seite der Hayati al-Sham das Angebot von freiem Geleit, die Gebiete zu verlassen. Der hat dann auch daneben so, ey, ihr dürft euch jetzt kampflos zurückziehen und eure Waffen sogar mitnehmen, auch nochmal in seiner Botschaft gesagt, dass man im Grunde für die gleiche Sache, nämlich die Freiheit aller Syrer, kämpft. Sofern die Übersetzung da natürlich korrekt ist. Aber das war zum Beispiel was manche schon als so einen Reichen der Hand angesehen haben. Ich persönlich, und auch wieder da, ne, ich bin auch weiterhin kein Experte, kann mir nicht vorstellen, dass es da irgendwie in Zukunft irgendeine Allianz geben wird. Ob die Kurden dieses Angebot angenommen haben, gibt es widersprüchliche Aussagen dazu. Also es gibt Berichte dazu, dass sie die Gebiete gerade verlassen und sozusagen einen Korridor nutzen. Es gibt auf der anderen Seite aber auch Zitate der kurdischen Führung, die ganz klar sagt, wir werden dieses Gebiet nicht aufgeben, was wir jetzt hier genommen haben, und wir ziehen uns nicht zurück.
Wenn du das alles hörst, hast du dann so eine Art Hoffnung? Oder ist es zu früh, dass Syrien wirklich befreit wird? Dass du auch mal wieder nach Syrien kannst und dich umhören kannst und umsehen kannst, ohne dass du hingerichtet wirst?
Ich glaube, das ist ganz schwierig. Ne? Also ich glaube irgendwie, das Frustrierende daran ist, dass egal wie schlimm, und das ist auch mit vielen Freunden und Bekannten auch von dort, mit denen ich jetzt in den letzten 2-3 Tagen gesprochen habe, das Schlimme daran ist eigentlich, dass das, egal wie schlimm es gerade ist, Hoffnung bringt. Also vorher war die Hoffnung irgendwo im Minusbereich, jetzt ist sie irgendwo bei Null. So. Ja, also das ist so der erste Punkt. So, ne? Ich muss ehrlich sagen, ich persönlich, als ich die Bilder gesehen habe von den Leuten, die aus den Gefängnissen in Aleppo freigelassen werden, habe ich mich natürlich auch gefragt, wie würde das sein, wenn dieser Funke überspringt, ne? Wenn das auf Damaskus übergreift auf einmal, ne? Dann gibt es auf einmal im Süden jetzt auch wieder Proteste, also in den Drusengebieten gehen die Leute auf der Straße, da gab es Angriffe auf Checkpoints vom Militärgeheimdienst, und man fragt sich natürlich auch so, was ist auf einmal, wenn Farfalastin oder wenn Sabnaya befreit werden? Das ist natürlich absolut utopisch zum jetzigen Zeitpunkt.
Das sind zwei Gefängnisse. Das
genau.
Muss man kurz, glaube ich, erklären.
Das sind zwei Gefängnisse, in einem davon war ich. Und das ist natürlich, wo ich mich auch frage, okay, so die ganzen Jungs und Mädels, die da mit mir im Gefängnis gesessen haben und was ich erlebt habe, was denen angetan wurde. Ich bin ehrlich, so auf persönlicher Ebene, wenn dieses Gefängnis befreit werden würde, wäre es mir relativ egal, ob das demokratische Kräfte oder Hayati al-Sham sind. Hauptsache, die Leute, die dort mit mir gelitten haben, sind raus. Ne?
Aber was ist die Perspektive? Ich meine, dieses Land ist sowas von durchtraumatisiert. Die Bevölkerung muss, keine Ahnung, wie lange es dauert, bis diese Bevölkerung geheilt ist von dem, was sie jetzt in den letzten 50 Jahren erlebt hat. Ist die Perspektive, dass Syrien irgendwie NATO-Mitglied wird und sich an die westlichen demokratischen Werte annähert? Oder ist die Perspektive von Syrien, ja, was auch immer?
Ich glaube, da ist dieser schwierige Punkt, ne, dass gerade wir aus dem Westen irgendwie, wir sehen, okay, die Perspektive darf nur sein, dass Syrien eine Demokratie wird mit 2 McDonald's-Filialen pro Stadt und freien Wahlen und was auch immer. Natürlich ist das alles wünschenswert. Ne? Die Realität aber gerade ist, dass hunderttausende Menschen in Gefängnissen sitzen, gefoltert werden, Familien nicht wissen, wo ihre Angehörigen sind, dass hunderttausend, wenn nicht mit sterben, Millionen von Menschen vertrieben sind. So. Und da müssen wir uns vielleicht auch eingestehen, dass auch andere Lösungen gerade für die Zivilbevölkerung besser sein können, auch wenn die jetzt noch nicht die westliche Demokratie sind. Aber Hauptsache, das Morden hört auf, Hauptsache, die Menschen sind wieder frei. Und also weißt du, was ich damit meine?
Mhm. Also ja, das sozusagen, das ist der Schritt 9 genau. Von all den Schritten, die genau. Wir durchdenken können.
Weil wir sitzen gerade da und sagen, naja, aber die anderen Parteien sind ja auch keine Demokraten. So, nee, sind sie auch nicht. Aber sollen wir deswegen weiterhin Menschen in Gefängnissen verrotten lassen oder Familien trennen oder töten lassen?
Wenn du auf diesen Konflikt guckst und auf die Reaktion vom Iran und von Russland, können wir daraus was ablesen über die militärische Stärke dieser beiden Länder? Also könnte man daran erkennen, die reagieren ganz schön schmalbrüstig auf das, was dort passiert. Bedeutet das möglicherweise, dass sie gar nicht so viele militärische Reserven haben, wie sie immer vorgeben zu haben?
Ich glaube, das ist immer ganz, 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 ganz schwierig irgendwie einzuschätzen, weil ich glaube, es geht bei sowas,
was... Ich mag im Übrigen, dass du bei jeder Antwort sagst, dass das so ganz schwierig einzuschätzen ist und dann schätzt du es aber ganz toll immer ein.
Aber ich meine, da sind ja super viele Faktoren. Ne? Also man muss zum einen sagen, also was ja auch zum Beispiel wieder die Ukraine gezeigt hat, wenn der Wille da ist, kommt die Munition immer irgendwo her. Ne? Auch wenn wir über Monate von Engpässen diskutieren. Und das ist ja da nicht anders. Ne? Ich glaube, die Frage ist eher, wie viel ist es den Mächten wie Russland und dem Iran gerade wert? So, das wird sich zeigen müssen. Ne? Es gab gestern Meldungen, dass Hashashabi-Milizen aus dem Iran sind heute Nacht nach Syrien eingerückt, um Bashar al-Assad zur Seite zu stehen. Also da gehen die Meldungen von tausenden Kämpfern. Kurz danach gab es aber auch Meldungen, dass Luftangriffe darauf geflogen wurden von Seiten übrigens der Anti-IS-Koalition. Also es bleibt jetzt auch spannend tatsächlich, was unsere eigenen Streitkräfte, die da vor Ort sind, wie die mit der Situation umgehen. Und das wird sich.
Also da sind ja noch ein paar Amerikaner sind ja, glaube ich, da dann noch.
Genau, die Amerikaner sind da und denen auch andere NATO-Soldaten.
Okay. Wie viel Wert hat denn Syrien noch geopolitisch? Oder kann man Syrien einfach aufgeben?
Geopolitisch hat Syrien einen unfassbar hohen Wert für, glaube ich, jede Nation. Also zum einen sind es die Bodenschätze, die Syrien bis heute hat. Also die Amerikaner sind ja auch nicht in Rojava, weil sie so ein großer Freund des kurdischen Befreiungskampfes sind, sondern vor allen Dingen, weil auf deren ihrem Gebiet der Großteil der syrischen Ölreserven lagern. So.
Was total krass ist, wenn man da nämlich mit dem Auto langfährt, das könnte man ja auch einfach mal kurz erzählen für die Hörerinnen und Hörer. Du fährst da durch diese sehr, sehr schöne Landschaft, die aussieht wie das Windows 95 Hintergrundbild. Diese grünen, sanften Hügel und überall, wirklich überall sind Ölpumpen, die so Öl aus dem Boden rauspumpen. Das ist richtig irre. Sieht aus wie so Texas 1870.
Ja, es ist mehr Pumpen als Bäume teilweise.
Ne? Also Syrien ist wertvoll, also guckt die Welt jetzt da auch argwöhnisch oder beziehungsweise neugierig hin.
Ja, natürlich. Ne? Und ich glaube, wir haben alle irgendwie unsere Interessen irgendwie in Syrien. Und natürlich wird keiner bereit sein, das irgendwie aufzugeben. Ne? Und das wird sich halt zeigen müssen.
Wo geht Assad hin, wenn dieses Land fällt?
Nach Russland, denke ich mal, wird er gehen. Aber man muss, also ich persönlich und so gerne ich irgendwie was anderes sagen würde, aber für mich erscheint es gerade nicht so. Es gab auch ganz viele so überschwängliche Meldungen, ist das Ende von Bashar al-Assad? Also es war relativ klar eigentlich, dass das jetzt nicht das direkte Ende von ihm sein wird. So, ne? Und der ist nun mal ein Diktator, der hat auch in den letzten Jahren keinen sonderlich hohen Zuspruch in der Bevölkerung gehabt. Also wenn jetzt natürlich in Syrien demokratische Wahlen stattfinden würden, dann könnte ihm natürlich der Impact von der Eroberung Aleppos da Probleme bereiten. Aber das ist ja relativ egal, was die syrische Bevölkerung von ihm hält. Er bleibt trotzdem der Machthaber.
Es gab jetzt auch Bilder, die aufgetaucht sind, auf denen du immer so die alte IS-Flagge siehst, auf dem einen Arm als so Aufnäher und auf der anderen Seite die Flagge der Türkei. Kannst du das auch einmal ganz kurz erklären?
Ja, und da wird es halt tatsächlich schwierig. Ne? Also es gibt halt ja wirklich, es wird
alles
mal...
Alles andere war ja total einfach.
Es wird mal wieder schwierig. Ja, ich finde, das ist aber, das ist halt gerade da so interessant, ne? Weil es einfach ganz viel von dem, was wir sehen, lässt sich erstmal gar nicht einordnen. Die Kämpfer auf der Seite der Türkei haben definitiv einen islamistischen Bezug. Punkt. So.
Wahrscheinlich hatten sie ja früher schon.
Genauso wie die Kämpfer von Hayat al-Sham einen islamistischen Bezug haben, Punkt. Ich würde erstmal davon ausgehen, dass diese Bilder der IS-Fahne und mit der Türkei, also gut, in dem Fall sind Soldaten mit Türkei und IS fahren, es gab auch welche, wo nur IS fahren zu sehen waren, dass das eher auf der Seite der Türkei stattfinden würde, einfach aufgrund der Tatsache, dass Hayati al-Sham und der Islamische Staat erbitterte Feinde sind oder waren, als sie noch beide in der Form existiert haben. So, wenn ich jetzt aber sagen würde, okay, sind das jetzt alles ISler? Schwierig, einfach schwierig das zu sagen, weil jetzt gehen wir mal als Beispiel Ukraine, nur weil da ein paar Soldaten mit SS-Runen rumlaufen, heißt das noch lange nicht, dass die ukrainische Armee komplett von Neonazis durchsetzt ist, was wir ja auch vor Ort erlebt haben.
Mhm.
Und jetzt gibt es diese Bilder, die gehen dann rum und ja.
Aber warum, ich weiß, das habe ich mich aber auch damals schon immer gefragt, warum gab es diesen Aufschrei so schwer hörbar, also dass eben die Türkei Einheiten unterstützt, die sich so eindeutig dem Islamischen Staat nahe fühlen. Das habe ich, das, also dass es da nicht stärkere Sanktionen gibt. Ich meine, Deutschland exportiert Waffen an die Türkei.
Natürlich tun wir das.
Und, so, und Martin, erklär es.
Naja, schauen wir uns doch einfach mal die Politik der letzten Jahre in Deutschland an. Also so, es geht, egal ob das jetzt Grün, SPD oder CDU oder AfD oder wem auch immer geht, allen geht es eigentlich darum, dass man jetzt mal so langsam Syrien wieder als sicheres Herkunftsland hätte. So, ne? Dass man nach Möglichkeiten so viele Syrerinnen und Syrer so schnell wie möglich zurückschickt. So, wenn ich jetzt hingehen würde und würde sagen, oh Moment mal, die Türkei und ihre Verbündeten, die haben ja irgendwie so einen Bezug zum IS irgendwie auch so ein bisschen, dann geht das natürlich gegen mein politisches Narrativ, was ich zu Hause habe, weil das natürlich diesem sicheren Herkunftsland entgegenspricht. Schauen wir uns an, es führen gerade auch durch deutsch ansässige NGOs Ermittlungen statt zu schweren völkerrechtswidrigen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit von Seiten der Türkei und ihrer Verbündeten vor Ort. So, wo es Beweise gibt dafür, dass das stattfindet. So, natürlich sprechen wir darüber nicht politisch, weil wieder, wir wollen diesen sicheren Herkunftsstaat-Mythos aufrechterhalten und vor allen Dingen wollen wir die Türkei nicht verärgern, weil wir die für unsere politische Linie gegen Russland brauchen. So, und da, also ich kann mir vorstellen, dass so manch einer hier in Berlin in seinem Parteibüro gerade im Dreieck springt, weil er irgendwie die letzten Monate für den Wahlkampf damit verbracht hat, zu argumentieren, warum Syrien jetzt auf einmal wieder sicher ist und jetzt passiert das. Ja? Und dabei war Syrien ja nie sicher.
Aber kann Syrien sicher werden durch das, was jetzt gerade passiert?
Durch das, was jetzt gerade passiert, nicht. Durch die Machtvakuen, die gerade entstehen, vielleicht. Kann das innerhalb von einem Jahr oder zwei passieren? Mit Sicherheit nicht. So. Naja, aber wir müssen einfach weg von dem, dass das, was vorher war, besser gewesen wäre als das, was jetzt ist, weil das ist es einfach nicht. Jetzt gerade in dem Moment ist es ein kleines bisschen weniger Scheiße.
Hat Syrien eine Chance, aus diesem klein wenig Scheiße, also klein weniger, also ein bisschen weniger Scheiße, irgendwann mal ein Ort zu, ein Land zu werden, das wieder wirklich lebenswert ist? Das ist, dass das Damaskus wird, von dem irgendwie alle immer erzählen, dass es da irgendwie in den 70ern so schön da war und so wunderbar und so modern und so weltoffen. Gibt es da eine Chance?
Ja, also ich glaube ja. Ganz viele Leute sagen das und es gibt ja auch so viele Beispiele. Ne? Also wenn ich meine persönliche Erfahrung zum Beispiel im Gefängnis bewerte, so, ne? Und wie viele Mithäftlinge, die ich da hatte, riskiert haben, um da sicher zu gehen, dass es mir halbwegs gut geht. So. Die Schläge, Folter und andere Konsequenzen riskiert haben, einfach um mir zu helfen in der Situation. Ja, das ist halt einfach, glaube ich, eine ganz besondere Form der Mentalität, die da einfach auch vor Ort ist. Wenn wir uns angucken, dass sobald es auch irgendwie nur der kleinste Funken ist, die Menschen wieder auf der Straße sind zu demonstrieren, also über Jahre hinweg, ja, wurden Menschen ermordet, erschossen, in Foltergefängnisse gesteckt dafür, dass sie auf der Straße waren und ihre Meinung gesagt haben. Und trotzdem, was sieht man gestern? In den Drusengebieten, die Leute sind schon wieder auf der Straße. Die demonstrieren weiter. So. Wenn wir uns anschauen, was in Nordostsyrien passiert ist, wie sich mit dem Rücken zur Wand Menschen gegen den Islamischen Staat verteidigt haben. Und ja, also so, die Menschen sind immer noch da. Und ich glaube, das wird auch niemals enden. So. Und der einzige Grund, warum es so scheiße läuft, wie es ist, ist, weil wir immer unseren Fokus auf irgendwelche islamistischen Organisationen gesetzt haben, aber nie gesehen haben, dass die Mehrheit der Syrer einfach nur in Freiheit leben wollen. Und anstatt die zu unterstützen, haben wir uns in tausenden Argumenten, warum ja das, was gerade die da machen, auch nicht gut ist, verfangen.
Jetzt sind ja auf Instagram laden alle Menschen mit mehr als 150.000 Followern ihre großen Weihnachtsspendenaktionen hoch. Ich glaube, dass Syrien zu kurzfristig passiert ist. Wie können wir denn oder wie können denn die Hörerinnen und Hörer da helfen, unterstützen? Gibt es irgendwelche Organisationen, wo du sagen würdest, spendet mal 5 Euro Weihnachtsgeld an die? Oder ist es einfach zu unübersichtlich gerade noch?
Also an wen ich persönlich immer spenden würde, sind Initiativen wie zum Beispiel die White Helmets. Da werden jetzt mit Sicherheit so ein paar Russland-Trolle richtig ausrasten, dass ich das gesagt habe. Aber an die und mit ihnen assoziierte Organisationen würde ich jederzeit Geld spenden. Für uns Deutsche, es gibt Adopt the Revolution, die seit Jahren irgendwie in der Region zivile Projekte unterstützen. So, ob das um Schulen, um Bildung, um Jugendclubs und was auch immer geht. Da gibt es Unmengen, ja. Ich persönlich würde erstmal, und das tut mir total leid, das zu sagen, weil ich tatsächlich ein Riesenfreund der Rotkreuz-Bewegung bin, allerdings der syrisch-arabisch-rote Halbmond, also sozusagen der Ableger von der Rotkreuz-Bewegung in Syrien, ist leider ja durch das Regime übernommen seit mehreren Jahren. Ob ich jetzt direkt dahin spenden würde, weiß ich ehrlich nicht. Gibt Hava Sokurt quasi die inoffizielle kurdische Fraktion des Roten Halbmonds. Es gibt einen Haufen toller Organisationen, an die man da spenden kann, die da vor Ort arbeiten.
Glaubst du, dass dieser Krieg jetzt abschließend, den wir da in Syrien jetzt wieder eskalieren sehen, ist das irgendwie so ein Zeichen unserer Zeit, in der wir leben, dass jetzt überall diese Kriege eskalieren?
Puh, das weiß ich nicht. Also ich kann das tatsächlich nicht sagen. Also ich finde, weiß ich nicht, es gibt ja Leute, die sagen, wir sind schon im dritten Weltkrieg, die dann anfangen zu fragen, naja, wann hat man eigentlich damals angefangen, es dann Weltkrieg zu nennen? Das sind alles spannende Fragen.
Ja, weil das ist doch, guck mal, es sind die Parteien, die großen Parteien kämpfen dort auf dem Gebiet Syriens miteinander, mit der Unterstützung, mit Waffen aus dem Ausland. Wir haben das irgendwie in der Ukraine, es kündigt sich an in Taiwan. Ist das jetzt irgendwie das nächste Lodern vor dem Dritten Weltkrieg oder brennt das Feuer schon? Aber du hast ja gerade schon gesagt, Puh kann ich nicht beantworten. Deswegen lasse ich dieses Puh kann ich nicht beantworten, lasse ich stehen.
Ja.
Ich weiß irgendwie nicht viel mehr. Ich habe ganz viel jetzt gelernt, aber ich verstehe es. Also es erschließt sich mir trotzdem so gar nicht.
Also
es ist wie so eine Blackbox. Ich mache so Spiegel online auf, lese die Nachrichten dazu, denke so, Alter, ich verstehe es gar nicht, was da passiert. So, die Gruppe ist jetzt da, der Flughafen hier wird jetzt wieder eingenommen. Das klingt irgendwie auch alles wie 2015, aber irgendwie auch nicht. Auf Instagram fangen die Leute schon an, sofort irgendwelche Freiheitskämpfer Slides zu teilen. Und denke so, das sind doch keine Freiheitskämpfer. So, also.
Das Schwierige an der Sache ist, ich finde, wer von Freiheitskämpfern spricht, der ist gleichzeitig im Recht und gleichzeitig im Unrecht. So. Wenn man sich vorstellt, stell dir vor, du lebst in Idlib zum Beispiel, du hast da gelebt oder du hast vielleicht sogar vorher in Aleppo gelebt und du wurdest vertrieben, du hast mitbekommen, wie deine Familienangehörigen verschwunden sind, getötet, ermordet, dein Haus zerbombt wurde. So. Und jetzt gibt es auf einmal die Möglichkeit zurückzugehen. So. Du hast auf einmal diese Möglichkeit zurück in deine Stadt, in dein Aleppo zurückzukehren. Und die einzige Frage, die du dir stellen musst, ist, okay, mit oder ohne Hayati al-Sham? So.
Ja.
Unser Haupt, und ich glaube, das ist wieder so ein Punkt, dass viele von diesen Beweggründen auch, sich solchen Milizen anzuschließen oder solchen bewaffneten Gruppierungen anzuschließen, sind für uns überhaupt gar nicht nachvollziehbar, weil wir das Leid, was die Menschen dort erlebt haben, nicht erlebt haben.
Aber weißt du, wenn ich diese Milizen höre, wenn ich diese schwarze Flagge sehe, weißt du, das Erste, woran ich denke, sind die Köpfe auf den Zäunen in Raqqa, die aufgespießten Köpfe.
Aber das hat der Islamische Staat gemacht und der spielt da gerade gar nicht mit. Und das ist das Schlimme.
Aber ich krieg das nicht so aus, weißt du, so, es bleibt einfach, dieses Grauen bleibt einfach da. Ich habe das Gefühl, es wiederholt sich jetzt einfach alles.
Natürlich. Und das ist auch eine Angst, die in Teilen noch berechtigt ist. Auf der anderen Seite fußt es aber vor allen Dingen darauf, dass wir auch, ja, wir hören das Wort Islamisten und sagen, okay, jeder Islamist ist der gleiche. Und das jetzt bitte überhaupt gar nicht falsch verstehen. Ne? Also ich bin absolut gar kein Freund von Islamismus, so ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, die Hauptgefahr auch, und das ist ja auch wieder das, wo wir uns dann wieder anfangen, Sorgen zu machen, bedeutet das, dass jetzt wieder LKWs über unsere Weihnachtsmärkte rollen nächstes Jahr oder so ein Quatsch. Ne?
Genau.
Aber das Schlimme ist ja, indem wir das alles irgendwie über einen Kamm scheren, so machen wir unsere Welt kein bisschen wichtiger, ja. Also wenn wir irgendwie Islamismus irgendwie bekämpfen wollen, und das müssen wir absolut, dann müssen wir Islamismus erstmal verstehen. Und dann müssen wir erstmal verstehen, dass unzählige verschiedene islamistische Organisationen auf der Welt gibt, die alle ein sehr, sehr kritisches Weltbild verfolgen, um das mal ganz freundlich auszudrücken. Und die aber trotzdem gleichzeitig mit ihren geopolitischen Ansichten, mit der Art und Weise, wie weit sie bereit sind, dafür zu kämpfen, völlig unterschiedlich sind. So, ne? Also man muss ja auch sagen, zum Beispiel, wenn wir das jetzt mal nur entgegenpunkten, Taliban, islamischer Staat, die Taliban hatten nie irgendwie einen Anspruch, die Welt zu regieren. Denn ihr Anspruch war immer, Afghanistan und die Teile von Pakistan, die sie sich zurechnen, zu regieren. Während es die Ziele vom islamischen Staat waren, die ganze Welt zu erobern.
Was sind die Ansprüche der islamistischen Rebellen, die jetzt gerade vor Ort sind? Nur Syrien oder die Welt?
Also, wenn man dem Glauben schenken mag, was Hayati al-Sham bisher von sich gegeben hat, so, dann sind ihre Ansprüche, Bashar al-Assad zu stürzen und danach ein befreites Syrien zu haben, in dem dann demokratisch gewählt wird. Ja, also so. Jetzt muss man natürlich vorsichtig sagen, das ist natürlich auch das, was der Westen hören will, damit er keine Bomben wirft. Ne? Das stimmt natürlich auch. Aber bei ganz viel müssen wir jetzt erstmal warten, was wird passieren. Ne? Also bisher haben wir zum Beispiel auch, weil ganz viele Leute jetzt ja auch wieder sagen, warum wird das jetzt so zelebriert und der 7. Oktober so verurteilt? Again, zwei verschiedene Konflikte. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass wir zum Beispiel die Bilder, die wir am 7. Oktober zum Beispiel bisher in Aleppo nicht gesehen haben.
So, ja. Wird es diese Bilder geben? Was meinst du?
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit von Seiten auch von Hayati al-Sham kommen wird, von Seiten der türkisch unterstützten SNA sowieso, also das haben die auch weiterhin durchgehend gemacht. Also diese Bilder wird es auf jeden Fall geben. So, man muss auch dazu sagen, wenn jetzt wieder Leute sagen, naja, in Aleppo haben wir bisher solche Bilder nicht gesehen. Aleppo war eine der Ursprünge der syrischen Revolution, ne? Das untermalt gleichzeitig auch diese Wichtigkeit eigentlich, was für eine Tragweite das eigentlich hat, dass Aleppo als Ursprungsstadt der Revolution, wo jahrelang dafür gekämpft wurde, seitens vom Regime und seinen Verbündeten diese Stadt zu erobern, und jetzt verlieren die sie wieder in 3 Tagen. So, ne? Dass jetzt solche Bilder direkt dort in der Stadt noch nicht entstanden sind oder zumindest noch nicht bis uns durchgekommen sind, ist jetzt auch erstmal gar nicht so Unerwartetes. Was ich zeigen würden muss, und ich glaube, davon sind wir noch weit, weit entfernt, und daran würden sich dann auch solche Parteien wie Hayati al-Sham messen müssen, ob diese Worte, die sie da gegeben haben, wahr sind, wo ich ehrlich gesagt sehr skeptisch bin, wenn sie auf Gebiete treffen, die zum Beispiel von Aleviten bewohnt sind, so, also von den Menschen der religiösen Minderheit, die das Assad-Regime angehört. Ja, da wird sich zeigen müssen, okay, was ist jetzt dran daran, dass ihr wirklich so gemäßigt seid, wie ihr euch darstellt?
Das heben wir uns auf für den nächsten Deep Dive. Ja. Martin, vielen Dank.
Ja, ich werde jetzt wahrscheinlich gecancelt oder sowas hier nach, ne?
Warum? Also, wo kann man da, ich finde das so kompliziert, dass ich nicht mal wüsste, wo ich dich da an der Stelle jetzt canceln sollte. Also, wer dich jetzt hier in dem, was du gesagt hast, gecancelt hast, ist auf jeden Fall ein Cancel-Profi.
Ja, das kann sein. Also, vielleicht einfach an der Stelle, einfach nochmal zum Abschluss. Also, bevor, glaube ich, was jetzt alle mal machen sollten, ist sich durchlesen, was die letzten Jahre da passiert ist. Und vor allen Dingen, glaube ich, einfach mal den Syrerinnen und Syrern zuhören. Ne? Und ich glaube, das ist. Ich meine jetzt, okay, wir beide haben jetzt einen Bezug dazu. Ich kann mir selber sagen, ich habe selber in diesem Regime gelitten und nehme das deswegen auch raus, dazu was zu sagen. Aber was ich sonst, sage ich mal, gerade in der Medienlandschaft dazu sehe, ist natürlich, dass wieder alle ganz laut sind, die irgendwie vor einer Woche bei Twitter dazugestoßen sind, am Mittwoch, als es passiert ist, und jetzt auf einmal ganz schnell eine Meinung haben. Und vielleicht ist es jetzt mal wirklich an der Zeit, weil man ja sieht, wie kompliziert es ist, die Menschen, die es
einfach mal keine Meinung
einfach haben. Mal keine Meinung haben und die Menschen reden lassen und denen zuhören. So, weil alle haben irgendwie ein berechtigtes Interesse.
Dankeschön. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte abonniert ihn, zum Beispiel, indem ihr auf Spotify auf die Glocke klickt, und empfiehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt einen Themenvorschlag? Kein Problem, schreibt uns einfach eine E-Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür einfach auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Alles muss raus ist eine Produktion der PQPP2 GmbH.
Neue Folgen erscheinen dienstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Moderiert wird Alles muss raus von Thilo Mischke. Redaktion: Thilo Mischke, Marlon Plaas, Amira Mustafa, Luca Lau, Sarah Golz. Social Media: Sarah Golz und Marlon Plaas. Die Titelmelodie hat Leo Ebert-Glang komponiert. Audioproducer: Leo Ebert-Glang. Um die Vermarktung kümmert sich Podstars bei OMR. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.